So, jetzt bin ich fertig. Die, die mich länger kennen, die wissen schon, ich packe immer erstmal viele Bücher aus, bevor es in der Regel vorgeht. Diesmal sind es gar nicht so viele. Hatte ich auch gehofft, ich war auf einer Freizeit in Bayreuth und da dachte ich, schön mal nach Honnis zu kommen und nur zuzuhören. Und dann gab der Hermann mir wieder einen Brief und sagte, ich sei da auch irgendwo eingetragen. Freude im Leid oder Leid mit Freude, wie geht das? Das ist unser Thema und wir schlagen dazu den ersten Petrusbrief auf. Das vierte Kapitel, die Verse 12 bis 14. Der Apostel Petrus schreibt dort: Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Soweit. Wenn man sich mit einem Thema wie dem heutigen beschäftigt, Freude im Leid, wie geht das eigentlich, so vor einer großen Schar von Menschen blickt, so fragt man sich natürlich, was in euren Herzen vor sich gehen mag. Wir alle haben ja damit zu kämpfen, dass wir ein Herz haben, das teilweise wohl behütet, wohl abgeschottet, manches Fragen, manche Probleme, manche Nöte mit sich herumschleppt. Und so sicherlich auch manche Frage eigentlich ist, wie geht das eigentlich, Freude im Leid? Vielen geht es ja so in dem Leben, dass das Leben wie Seifenblasen zu zerplatzen scheint. Das, was man sich erträumt hat, verschwindet mit einem Mal und ist nicht mehr. Man hat sich das so schön ausgemalt, sich so schön etwas zusammengebaut und dann, ping, wie eine Seifenblase ist es weg. Und dann kommt Schmerz, dann kommt Enttäuschung, da kommt Erbitterkeit, Verzweiflung, manchmal Wut gegenüber die, die einem nahe sind, und manches andere. Andere mögen damit zu kämpfen haben, dass sie sich das Christsein ganz anders vorgestellt haben. Dass sie sich das vorgestellt haben, Teil einer großen Familie zu sein. Und man setzt sich ein für den Herrn und erlebt Leid durch Geschwister. Man erlebt es, dass die Brüder, die man hat, sich nicht als Brüder verhalten, sondern einen vielleicht sogar hassen, wie Josef gehasst wurde. Und so kann das Leben zu einer Qual werden. Weil die, von denen man glaubte, dass sie einen mit großer Liebe umfangen, einen loswerden wollen. Ja, vielleicht hassen. Und das Leben kann zu einer Qual werden, so sehr, dass es so ist wie jemand, der unter Schlaflosigkeit leidet und er legt sich nieder und kann nicht einschlafen und er hört einen Wasserhahn tropfen. Und jedes dieser Tropfen ist, wie wenn da irgendeine Bombe einschlägt, weil er so entnervt ist. Freude im Leid, wie geht das eigentlich? Oder mancher mag die Wege, die Gott mit ihm geht, nicht mehr verstehen. Und er setzt ein Fragezeichen nach dem anderen über Wege, die er sich nicht ausgesucht hat und den er doch nicht entweichen kann. Ich blicke nicht in euer Herz und es ist gut so, dass ich nicht in euer Herz blicke. Aber es ist wichtig, dass wir begreifen, warum Freude und Leid zusammengehören und wie sie zusammengehören. Dass wir begreifen, was es heißt, als Christ im Leid Freude zu erleben. Und wir wollen das von der Schrift heute betrachten, wie eigentlich dieses zusammengehört, Freude und Leid, und warum es zusammengehört. Wir wollen, wenn wir Zeit haben, uns noch das Leben eines schottischen Predigers anschauen, und drittens wollen wir sehen, wie wir uns auf eine Zeit vorbereiten können, wo es für uns um des Glaubens willen ins Leid geht. Weil ich glaube, dass wir uns hier nicht nur versammeln sollten, um gleichsam Rückschau zu halten über die Zeit, die hinter uns liegt, sondern vielleicht auch vorzubauen für die Zeit, die noch kommen wird. Eine Zeit, wo Leiden auf uns zukommen werden, ja zukommen müssen aufgrund der Veränderung in unserer Gesellschaft. Wie passen Leid und Freude eigentlich zusammen? Für uns ist es ja genauso wie für die Gläubigen der damaligen Zeit etwas Seltsames. Petrus sagt, es befremdet uns, es ist etwas Seltsames. Wir sind zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus Christus, haben erfahren, dass es einen Schöpfer dieser Welt gibt, einen Erlöser, und dann widerfährt uns Leid. Dann widerfahren uns Dinge, die wir vorher so nicht kannten vielleicht. Und wir fragen, warum? Ist das nicht seltsam? Ist das nicht etwas, was uns verwundert? Wie kann das sein? Sollte es nicht so sein, dass ich als Gläubiger eigentlich jetzt ein ganz anderes Leben lebe? Vorher hatte ich doch all den Elend, all den Schmutz. Jetzt bei Christus müsste es doch alles ganz anders sein. Aber Petrus erinnert die Gläubigen und sagt, wundert euch nicht, es ist nichts Befremdliches, was euch widerfährt. Und er schrieb an eine große Zahl von Gläubigen in unterschiedlichsten Orten. Es ist nicht befremdlich. Es ist etwas, was in eurem Leben kommt und euch nicht verwundern soll. Manchen Gläubigen, ganz besonders in unseren Landen, scheint das so fremd geworden zu sein, weil das Evangelium scheinbar darauf aufbaut, das Gegenteil zu lehren. Komm zu Christus und alles wird gut. Diese Menschen sind zu Christus gekommen und es wurde nicht gut, sondern es wurde heiß. Es war eine Hitze. Es befremdete sie. Das verwirrte sie. Wie können wir den Weg eines Gläubigen auf dieser Welt verstehen als einen Weg, den Gott vorbereitet hat? Warum ist dein Leid nicht seltsam? Nicht etwas, was dich verwundern sollte? Drei Wahrheiten müssen sich in dein Herz hineinsenken, um das zu begreifen. Drei Wahrheiten musst du begreifen. Dann wirst du das Leid in deinem Leben verstehen. Erstens, du stehst in einer gefallenen Welt, die sehr gut war. Weißt du, dass du auf dieser Welt in einer gefallenen Welt lebst? Ich meine jetzt nicht Welt nur im eigentlichen menschlichen Sinne, die Welt mit all den Menschen um uns herum, sondern die ganze Schöpfung, sagt die Schrift, ist gefallen. Als Gott die Welt geschaffen hatte, war sie sehr gut. Und nun stehst du vor einer Ruine, vor einer gefallenen Welt, vor einer Welt, die davon geprägt ist, dass sie gefallen ist. Überall in der Schöpfung nimmst du die Sünde wahr. Mit der Sünde kam der Tod, mit der Tod die Vergänglichkeit, mit der Sünde kam der Schmerz, mit der Sünde kam das Leid. So vieles ist durch eines Menschen ungehorsam zu Bruch gegangen. Du kannst es kaum ermessen. Wenn du hinausgehst in die Wälder, dann gehst du nicht nur in eine wunderbare Schöpfung hinaus und du kannst einerseits noch die Herrlichkeit Gottes darin sehen. Aber andererseits wirst du Kennzeichen wahrnehmen einer Welt, die nicht mehr in Ordnung ist. Es ist wie wenn du über eine Brücke gehst, die früher mal eine herrliche Brücke war, von herrlichen Baumeistern dann verfallen ist und irgendwo sind irgendwelche Behelfswege noch und du erkennst, wie herrlich diese Brücke gewesen ist und doch weißt du, es war, ist nicht mehr das, was es früher einmal war. Die Schöpfung ist gefallen und seufzt. Ja, Paulus sagt im Römerbrief, sie ängstigt sich mit uns. Sie nimmt teil an deinem Leiden. Genauso wie du leidest, leidet die ganze Schöpfung. Und du stehst in dieser Welt und du kannst dieser Welt nicht entfliehen. Weil Sünde da ist, gibt es in dieser Schöpfung Angst, Schmerzen, Verzweiflung, Tränen. Bei Mensch und Tier, es ist eine gefallene Schöpfung. Es ist etwas, wo du hineingeboren wurdest. Manche glauben ja, sie können der Welt entfliehen, in der sie einfach wegrennen. Früher gab es Mönche, die zogen sich zurück in einsamen Plätzen und sagten, ich bin der Welt entflohen. Aber hätten sie um sich herum geblickt, hätten sie noch wahrgenommen, dass diese Welt nicht die Welt ist, die sie früher war. Zeichen der Vergänglichkeit. Die zweite Wahrheit. Du lebst in dieser Welt und kannst dich nicht ihr entziehen. Wir leben in einer gefallenen Welt, der wir uns nicht entziehen können. Du nimmst teil an dieser gefallenen Welt. Paulus und Petrus gebrauchen Bilder dafür, wie sie ihr Leben hier beschreiben. Sie beschreiben es als Zelt oder als Hütte, in der sie leben, das eines Tages abgebrochen ist. Aber überleg dir das. Es bedeutet, wie sie ihr Leben beschreiben, ich lebe hier mit einer Hütte. Sie leben auf dieser Welt in einem ganz bestimmten Zustand. Wir nehmen teil an diesem Seufzen der Schöpfung. Und du kannst dich dem nicht entziehen, dadurch, dass du neu geworden bist. Es ist nicht so, dass wir sagen können, ich bin jetzt neuer Mensch geworden und ich lebe nicht mehr in dieser Welt. Und weil ich nicht mehr in dieser Welt lebe, gibt es für mich das Problem des Schmerzes nicht. Es gibt für mich das Problem der Angst nicht. Es gibt für mich das Problem der Verzweiflung nicht. Es gibt für mich das Problem der Bitterkeit nicht. Es gibt für mich das Problem des Todes nicht. Nein, du bist in eine gefallene Schöpfung hineingekommen und deswegen wirst du diese Dinge erleben, erfahren. Sie werden dein Leben prägen. Genauso wie alle anderen auf dieser Welt, es wird dich nicht unterscheiden. In der ganzen Schöpfung wirst du dich grundsätzlich darin nicht unterscheiden. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen ist eben nicht der, dass du sagst, als Nicht-Christ hatte ich Angst, jetzt habe ich keine Angst mehr. Als Nicht-Christ, da vergoss ich Tränen, jetzt vergieße ich keine Tränen mehr. Als Nicht-Christ, da schmerzte mich dieses und jenes, aber jetzt ist es mir vollkommen gleichgültig. Als Nicht-Christ, da kämpfte ich noch mit Krankheiten, aber jetzt habe ich nur noch den Sieg über Krankheiten. Nein, du kannst dich dieser Welt nicht entziehen. Und es kommt eine dritte Wahrheit hinzu, um das zu begreifen, um das Problem des Leides zu begreifen. Du bist Teil dieser Welt, Teil einer gefallenen Welt, nimmst teil an diesem ganzen Zerfallsprozess, der durch die Sünde hineingekommen bist, und trotzdem du in dieser Welt hineingestellt bist, ist die Welt, diese Welt nicht mehr dein Zuhause. Sie ist nicht mehr dein Zuhause. Paulus sagt, unser Bürgertum ist im Himmel. Es kommt die Zeit, haben wir gelesen, der Offenbarung Christi. Wir sind Reisende in eine andere Welt. Reisende in eine Welt, die Gott neu schaffen wird. Und damit kommt etwas hinzu, was du bedenken musst, um das Leid, auch dein Leid, als Christ zu verstehen. Du bist ein Fremdkörper geworden. Einerseits bist du in diese Welt hineingeboren und an dieser Vergänglichkeit nimmst du teil. Andererseits ist in dir ein neues Leben aufgekeimt, das dich zum Bürger einer anderen Welt macht. Und das macht dich zu einem Fremdkörper. Hast du einmal gelesen, was unser Körper versucht, mit Fremdkörpern zu tun. Wann immer ein Körper, ein Lebewesen, einen Fremdkörper identifiziert, dann versucht der Körper, diesen Fremdkörper abzustoßen, loszuwerden. Wie viele Tricks werden angewandt in der Medizin, um bestimmte Prozesse überhaupt möglich zu machen, damit der Körper sozusagen überrumpelt wird, nicht etwas als Fremdkörper zu erkennen? Und damit kommt für dich eine Qualität hinzu, die ein Nichtchrist nicht kennt. Nämlich das Fremdkörpersein. Teil zu sein, wo man als Fremdkörper identifiziert wird und abgestoßen wird, natürlicherweise, weil man nicht mehr dazugehört. Und damit kommen wir in ein Leiden hinein, das die Welt nicht kennt. Ein Leiden um Christi willen. Ein Leiden, ein Kampf, den ein Nichtchrist sich gar nicht vorstellen kann. Diese drei Wahrheiten machen eigentlich deutlich, was du zu erwarten hast in dieser Welt. Bist du dir dessen bewusst? Wie viele Christen, wenn sie diesen Satz hören, Freude im Leid, wie ist das möglich, wieder, wie geht das? Die denken, wenn ich jetzt irgendwelche Schwierigkeiten damit habe, dann stimmt ja mit meinem Christsein schon gar nichts. Und wie viele setzen das Lächeln und die Freude künstlich auf, obwohl sie gar nicht da ist. Mach dir diese drei Wahrheiten bewusst. Es gibt eine gefallene Schöpfung. Diese Schöpfung kannst du dir nicht entziehen. Und du bist Bürger einer anderen Welt, die dich hier zum Fremdkörper macht. Und das prägt dein Leben hier. Und das heißt, solange du hier auf Erden lebst, lebst du nicht ein Leben im Paradies. Wir sind nicht im Paradies, noch sind wir im Himmel. Sondern wir erfahren all die Dinge, die mit dieser gefallenen Welt sind. Wir erleben sie und wir erleben sie real. Wenn du sagst, ich habe Angst, dann hast du Angst. Wenn du sagst, du hast Schmerzen, dann hast du Schmerzen. Wenn du verzweifelt bist, dann bist du verzweifelt. Und da hilft auch nichts, dass ich mir jetzt dauernd einrede, aber jetzt freue ich mich. Sondern du musst das erst einmal real so sehen, dass das zu dieser Welt gehört. Der Schmerz, die Angst, die Verzweiflung, jede Träne, sagt die Schrift, wird eines Tages abgewischt werden, aber nicht auf dieser Welt. Und so hat ein Christ mit all diesen Dingen zu kämpfen. Es ist nicht etwas, wo er sagen kann, ich lebe irgendwo auf einem Plateau, wo mich das alles nichts angeht. Sondern du hast es in deinem Leben. Und wenn du sagst, das hast du alles nicht, dann glaube ich dir nicht. Du musst sehen, dass diese Dinge in deinem Leben sind. Und das bedeutet, dass dein Leben nicht einfach sein wird. Wir wünschen uns alle, erlöst zu sein aus diesem Widerspruch zwischen dem Wissen, dass doch ein anderes Leben möglich ist und dem, dass wir diesen Kampf erfahren, wo wir mit Ängsten, mit Schmerz, mit Verzweiflung, mit Furcht, mit Bitterkeit zu kämpfen haben. Aber wir müssen erstmal begreifen, dass das Teil unseres Daseins hier ist. Wenn du das begriffen hast, wirst du begreifen, warum sich Gläubige früherer Zeiten so sehr wünschten, beim Herrn zu sein. Weil sie wussten, solange ich hier bin, lebe ich mit diesem Widerspruch. Aber es kommt die Stunde, es kommt der Tag, wo dieses alles los sein wird. Es ist eine Illusion zu sagen, es ist einfach alles so leicht in den Griff zu nehmen. Du wirst kämpfen müssen. Du wirst darum kämpfen müssen, gegen deine Angst anzugehen. Du wirst einen guten Kampf gegen die Verzweiflung in deinem Leben führen müssen. Du wirst einen Kampf führen müssen gegen die Bitterkeit der Enttäuschung. Du wirst einen Kampf führen müssen, wenn du in einer Sackgasse hineingerätst und der Herr sagt, hier geht's nicht weiter. Und du dachtest, das ist der Weg, der dich so richtig weiterführt. Es soll dich nicht befremden. Du musst sein, jawohl, das ist Teil meines Lebens. Wir versprechen nicht den Himmel auf Erden. Jede Sekte verspricht den Himmel auf Erden. Komm zu uns und es ist nur noch Glück. Die Schrift sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Denk mal über dieses Wort nach. Durch Trübsale, durch Nöte hindurch, durch Schwierigkeiten hindurch. Du stehst in einem Kampf, den du ganz real auch innerlich als Spannung erleben wirst, weil in dir dieses neue Lebensprinzip durch den Geist Gottes ist und noch die Teilnahme einer Welt, die vergeht, zu der du ja eigentlich nicht mehr gehörst. Du wirst lernen müssen, von daher das Kreuz auf sich zu nehmen. Es geht nicht darum, das Kreuz beiseite zu tun und zu sagen, ich kann ein Leben ohne das Kreuz in meinem Leben zu leben, sondern zu sehen, jawohl, der Herr hat einen Weg für uns hier bestimmt, der mit dem Kreuz verbunden ist. Geh einmal durch das Neue Testament, all die Begriffe durch, die die Apostel gebrauchen, um unseren Dasein als Christ hier auf Erden zu beschreiben. Und du wirst feststellen, dass sie sehr viele Schwierigkeiten, sehr viele Nöte und einen großen Realismus dein Leben klar vor Augen zeichnen. Du wirst teilweise an den Rand dessen geführt, wo du denkst, dass du es ertragen kannst. Und das hängt mit unserem Dasein hier auf Erden zusammen. Teilzunehmen an einer Schöpfung, die seufzt, und Teil zu sein, eines Himmelreichs zu sein, das auf uns wartet. Vielleicht möchtest du fragen, ja, wenn das so ist, kann ich mich denn damit begnügen, in der Angst, in der Verzweiflung, in der Not, ja auch in meiner Wut vielleicht über Geschwister stecken zu bleiben? Oder wie kann es dazu kommen, dass wenn ich am Boden bin, ich wieder aufkomme? Wie kann es dazu kommen, wenn ich Tag für Tag meine Tränen verweint habe, real wirklich wieder zur Freude komme? Ich sprach vor kurzem mit meiner Frau über jemanden und wir kamen beide zu diesem Schluss, diese Person sieht immer traurig aus. Sie sieht immer so leidend aus. Und wenn wir uns anschauen, wie manche Christen sich entwickeln, so entwickeln sie sich zu Dauerleidern, weil anstatt einen Kampf zu kämpfen, um gegen Sachen anzugehen, scheint es sich immer mehr zu verfestigen. Und aus der Verzweiflung wird ein Riesenbunker, an dem kein Gläubiger mehr rankommt. Und aus dem Bunker kommt nur noch Trotz und Wut. Und man sieht so wenig Freude am Herrn. Wie kannst du lernen, diesen Kampf aufzunehmen, um dich im Leid zu freuen oder aus dem Leid heraus zur Freude zu kommen? Zwei Dinge möchte ich dazu nur sagen. Erstens, begreife es als deinen Auftrag, den du vom Herrn hast. Niemand kann sich schicksalhaft herausreden und sagen, aber ich bin so. Oder die Umstände sind so. Die Schrift redet davon, dass du mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Energie gegen Dinge angehen sollst. Du sollst dich nicht treiben und dahin treiben lassen, um gleichsam ein Fatalist zu werden und sagen, die Welt ist halt so, wie sie ist. Wenn du die Psalmisten anschaust, so wirst du Menschen finden, die bis ins Letzte verzweifelt waren und trotzdem nicht in der Verzweiflung stecken geblieben sind, weil sie den Kampf, den sie vor sich sahen, aufgenommen haben und an der rechten Stelle, in der rechten Weise ausgefochten haben. Wie möchtest du diesen Kampf kämpfen? Es gibt für mich keine bessere Hilfe, als Freude im Leid zu erfahren, als ein Lied, das mir in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden ist, das ein Mann geschrieben hat, der selber in Kriegsnot und in Krankheitsnot das eigentlich zusammengefasst hat, wie wir dazu kommen, dass wir im Leid Freude erleben. Dass wir nicht überwältigt werden und bis ins Letzte heruntergedrückt werden, sondern dass der Glaube triumphiert. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen drohen und schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Glaub nur feste, dass das Beste über dich beschlossen sei. Wenn dein Wille nur ist stille, wirst du von dem Kummer frei. Willst du wanken in Gedanken, fass dich in Gelassenheit. Lass den sorgen, der auch morgen Herr ist über Freud und Leid. Gottes Hände sind ohne Ende, seine Allmacht hat kein Ziel. Ist's beschwerlich, scheint's gefährlich, deinem Gott ist nicht zu viel. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Amen, Amen, in den Namen meines Jesus halt ich still. Es geschehe und er gehe, wie und wann und was er will. In diesen 6 Strophen wird alles genannt, was du tun musst, um auf Leid zu reagieren. Erstens, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Gott will es machen. Gott will es machen. Wenn wir uns über Leid in dieser Welt unterhalten, unterhalten wir uns über eine gefallene Schöpfung und wir halten uns doch über eine Schöpfung, die in der Hand des Schöpfers bleibt. Jesus sagt nichts, ein Sperling fällt auf die Erde, ohne dass unser Herr darum weiß. Sollten wir je darüber vergessen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der wirkt, der etwas macht. Gott will es machen. Jede Freude im Leid beginnt mit der Erkenntnis, dass Gott am Werke ist. Gott will es machen. Denk an die ganze Dreieinigkeit und kannst du dir nur einen der 3 Personen der Dreieinigkeit vorstellen als passive Wesen, die nicht am Handeln sind in deinem Leben. Wir reden von einem Vater im Himmel. Was für ein Vater mag es sein, wenn wir glauben, dass er mein Elend nicht sehen will? Im Gegensatz zu uns Vätern, die wir ja manchmal das Leid unserer Kinder nicht mitkommen, weil wir bei der Arbeit sind, haben wir einen Vater, der im Himmel sitzt und dein Herz kennt, dein Leid kennt. Glaubst du, dass Gott nicht etwas machen will, um in deinem Leben einzugreifen? Was wäre das für ein Vater? Ein Vater, der nicht eingreifen will. Kannst du dir einen so grausamen Vater vorstellen, der sein Kind leiden sieht und nichts machen will? Stell dir vor, deine Kinder, soweit du Kinder hast, die leiden und du sagst, was interessiert es mich? Mache ich nichts. Ich will jetzt meine Zeitung lesen und ich mache da nichts. Und es leidet und leidet immer mehr und du liest weiter. Was würden wir sagen, was für ein Vater es ist? Wisse, Gott will's machen. Wir haben die Zusage, dass Jesus unser guter Hirte ist. Was für ein guter Hirte wäre es? Ein Hirte, der das Schaf das die nötigste Hilfe braucht, vergisst. Oder denke an den Geist Gottes, ausgegossen in dein Herz. Du bist erfüllt mit der Gegenwart Gottes durch den Geist Gottes. Du bist Tempel des Heiligen Geistes. Glaubst du, dass der Geist Gottes nicht dafür eifern wird, dass dieser Tempel erhalten bleibt? Oder glaubst du, dass du ein Tempel des Geistes Gottes gewesen bist, damit dieser Tempel verfällt und zerstört wird? Glaubst du, dass der Geist Gottes, der Tröster genannt wird, dich nicht trösten kann? Gott will's machen. Aber es ist ein kleiner Zusatz. Und dieser Zusatz ist der, den wir vielleicht weniger verstehen, wie es heilsam ist. Gott wirkt und Gott handelt, wie es heilsam ist. Nämlich so, wie er es für heilsam hält. Es gibt ein Lied im Kirchengesangbuch auch über den Slide, wo es heißt, dass Gott die Saiten stimmt, damit wir für die Ewigkeit bereitet werden. Du darfst nie daran zweifeln, dass der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden, der diese Welt in 7 Tagen geschaffen hat, nicht eine Sekunde dich aus den Augen verliert. Aber er handelt doch so, wie er es für heilsam hält. Das heißt, was du nötig hast. Hiob musste erkennen, dass es heilsam für ihn gewesen ist, durch sehr tiefes Leid zu gehen. Petrus musste erkennen, dass es heilsam für ihn ist, Demütigung zu erfahren, die er sich hätte nie träumen lassen. Paulus musste erkennen, dass er gewürdigt war, unendlicher Erkenntnisse bis in den 3. Himmel. Und dass er doch ein Pfahl im Fleisch bekam, weil es heilsam für ihn war, um sich nicht zu überheben. Der Herr handelt, wie es heilsam ist. Und wenn wir das begreifen, weil wir eben Teil einer gefallenen Schöpfung sind, weil wir noch mit manchem zu kämpfen haben, handelt der Herr so, wie es heilsam ist. Wie ein Kind es manchmal nicht begreift, dass man die Schmerzen lässt oder vielleicht sogar weitere Schmerzen hinzufügt, um eine Wunde zu heilen. Und es mag brennen, wenn die Salbe auf die Wunde kommt. Und das Kind mag dann erst richtig aufschreien und sagen, warum überhaupt soll ich die Salbe nehmen, wenn sie noch mehr Schmerzen bringt? Und letztlich ist es nur, um zu heilen, etwas zurechtzubringen. Du wirst es nur begreifen, das Leid, wenn du das Ziel vor Augen siehst. Aus einer vergehenden Welt Bürger einer neuen Welt zu werden. Und alles, was von diesem Weg, von der Welt, die vergeht, zu der Welt, die nie vergehen wird, geschieht, ist dazu da, dass es heilsam ist. Für dich. Dann verstehen wir die 2. Strophe. Glaub nur feste, dass das Beste über dich beschlossen sei. Es ist so gut zu wissen, als Kind, wenn ich weiß, meine Eltern beschließen immer für mich das Beste. Sie wissen im Voraus schon, was für mich gut ist. Gerade je jünger Kinder sind, desto wichtiger ist es, dass sie dieses Grundvertrauen haben, dass das, was die Eltern beschließen, auch gut und richtig ist. Und sie werden sich daran anschmiegen. Glaub nur feste, dass das Beste über dich beschlossen sei. Bei der Arbeit erlebe ich es, wie Führungskräfte sich zusammentun und mancherlei beschließen und alle, die dann das auszubaden haben, wundern sich dann und sagen, ja, schön, aber was ihr da beschlossen habt, bringt uns nur viel Kummer ein. Viel Leid und viel Elend, das nicht sein muss. Denke darüber nach, wann hat der Herr das erste Mal über dein Leben nachgedacht? Nicht heute, nicht gestern, in der Ewigkeit. Die Schrift redet von dem Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt. Gott hat sich Gedanken gemacht über einen jeden von uns hier, bevor diese Welt war. Da hat er schon das Beste über dich beschlossen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wunderbar ist es doch zu wissen, dass die Beschlusslage eindeutig ist, dass wir einem Herrn uns anvertrauen dürfen, wo wir nie einen Zweifel hegen, dass nur etwas Gutes über uns beschlossen ist. Drittens, der Liederdichter sagt, willst du wanken in Gedanken, fass dich in Gelassenheit. Lass den sorgen, der auch morgen Herr ist über Freud und Leid. Es gibt Zeiten, wo wir wanken möchten, wo das Fundament und unsere Füßen gleichsam zu entgleiten droht. Und er sagt, du kannst dich in Gelassenheit fassen, weil es einen gibt, der Herr bleibt, wie die Umstände sich auch verwandeln und verändern. Wenn dich Brüder quälen, wenn du Not hast, wenn Krankheit in dein Leben hineinkommt, vieles in unserem Leben kann sich über Nacht ändern. Vieles mag uns über Jahre quälen und plagen, aber unwandelbar bleibt dem, der über allem Herr ist. Wie kannst du im Gebet sagen, Herr Jesus Christus, ohne gleichzeitig zu sagen, er ist der Herr über Leid und Freud. Er ist der Herr über das, was er für dein Leben bestimmt hat. Viertens, Gottes Hände sind ohne Ende. Seine Allmacht hat kein Ziel. Ist's beschwerlich, scheint's gefährlich. Deinem Gott ist nichts zu viel. Wenn man aus dieser Erkenntnis dessen kommt, wer Gott ist, wird man lernen, mit dem zu rechnen, der allmächtig ist. Früher wurden viele Gebete, die niedergeschrieben wurden, begannen mit dem, dass Gott als der Allmächtige angerufen wurde. Der Allmächtige. Wie wenig ist das in unser Bewusstsein gedrungen, dass der Herr der Allmächtige ist, dem nichts zu beschwerlich ist. Wie gefährlich, wie notvoll auch ein Weg sein mag, der Herr ist mit seiner Allmacht näher als du glaubst. Die Allmacht unseres Herrn, das Wissen um all dessen, was an Macht zur Verfügung steht, und das Wissen, dass diese Macht in deiner Nähe ist, ist ein Grund, ruhig zu werden. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Warum haben wohl die Lehrer der Urgemeinde, die Apostel, so viel Wert darauf gelegt, Christus so groß zu machen? Weil sie es den Gemeinden so ins Herz prägen wollten, worauf sie ihre Blicke ausrichten sollten. Denn bei all dem Elend, bei all der Not, die sie erfuhren, wären sie sonst, glaube ich, verzweifelt. Aber wie viel Vertrauen kann ich schöpfen, wenn ich weiß, ich habe einen allmächtigen Herrn bei mir? Lest zu Hause einmal das Lutherlied »Eine feste Burg ist unser Gott« durch. Denn weißt du, warum die Reformation eine Reformation war? Warum Hunderttausende von Menschen alles dran gaben, um des Evangeliums willen? Sie waren durchdrungen von dem Bewusstsein, dass es einen Herrn Zebaoth gibt, dem nichts unmöglich ist. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht mit Hilf die Macht herein, und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Wir dürfen aus dem wie wir den Herrn erkennen, Zuversicht schöpfen, dass der Herr eingreift. Dass der Herr zu seiner Zeit sich verherrlichen mag. Wer ins Leid gerät, wird abhängig werden von dem Rufen nach der Hilfe vom Herrn. Leid bringt uns ja immer an den Punkt der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, dessen, dass man glaubt, damit selber nicht mehr klar zu kommen. Und das ist ja eine so wichtige und gute Lektion, die wir lernen, wenn wir lernen, unsere Hilfe und unsere Macht beim Herrn zu suchen und es auch erleben, wie er uns selber herausführt, aus dem, wo wir es nicht für möglich gehalten haben. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Und das Alte und Neue Testament ist voll der Zeugnisse davon, wie Menschen schon fast die Hoffnung aufgegeben haben, dass der Herr mit Macht hereinbricht und Hilfe schenkt, dass er Antwort gibt auf die Not, die im Leben von Menschen waren. So sehr, dass man es häufig dann gar nicht glauben wollte, wenn der Herr diese Not beendete. Und schließlich, Amen, Amen, in dem Namen meines Jesus halte ich still, es geschehe und er gehe, wie und wann und was er will. Dieses hineingeführt werden in schwierige Situationen, ist das hineingeführt werden in drei Grundfragen. Wie, wann und was? Und es ist wichtig, dass wir lernen, dass die Frage nach dem Wie, nach dem Wann und nach dem Was nicht eine Frage ist, die wir selber beantworten können, sondern die der Herr beantwortet. Wir bleiben teilweise Antworten schuldig. Aber es ist wichtig zu lernen, dass der Herr das Wie, das Wann und das Was selber bestimmt. Und dass es unser Auftrag ist, zu lernen, es aus der Hand des Herrn zu nehmen. Lasst es euch nicht befremden. Lasst es euch nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Dir widerfährt nichts Seltsames. Du stehst genau mitten da drin, wo der Herr dich haben will. Du musst nur begreifen, wozu es da ist. Als ein Prozess, an dem du dieses reifen darfst. An dem die Seiten deines Lebens gestimmt werden für die Ewigkeit. Und wenn du diesen Prozess so begreifst, wenn du es begreifst, was der Liederdichter hier in schwerer Kriegsnot und bei Pest und Seuchen geschrieben hat, am Rande der Ostalb, dann weißt du, wie dein Leben sich verändern wird und wie wirklich Freude einziehen darf. Nichts ist weniger befremdlich, auch wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass wir natürlich sagen, es ist uns nicht befremdlich, weil wir gute Christen sind, aber wenn dann etwas in unser Leben hineinkommt, wie befremdlich es doch ist, wirst du daran sehen, wie es dein Herz bindet und dein Herz plagt. Wie es dein Herz dich nicht mehr schlafen lässt manchmal. Wie die Gedanken sich darum kreisen, wie du dem Ganzen nicht mehr ausweichen kannst. Es ist nicht befremdlich. Du lebst in dieser Welt, die vergeht. Aber du lebst für eine andere Welt. Und weil du für eine andere Welt lebst, darfst du darin reifen.